Mit der Hilfe des Herrn möchte ich heute Abend über die Barmherzigkeit Gottes sprechen. Ich denke, der Gedanke der Barmherzigkeit Gottes ist uns sehr vertraut. Und doch war es für mich, muss ich sagen, wieder ein Gedanke, der mich berührt auch hat. Und ich muss sagen, für mich war es zu Anfang gar nicht so leicht, wirklich den Unterschied zu sagen, was ist eigentlich die Barmherzigkeit, was ist die Güte oder was ist die Gnade Gottes. Wir tun ja sehr oft diese drei Begriffe zum Teil wirklich in einem Atemzug hier erwähnen, ja, dass wir sagen, die Barmherzigkeit und die Güte Gottes, sie ist groß. Und das ist auch so. Aber wo sind wirklich die Unterschiede? Nun, die Güte Gottes, sie bezieht sich ja auf Gottes allgemeine Liebe auch zu uns Menschen. Das ist sein Wohlwollen, eben seine Freundlichkeit zu uns Menschen, die sich in allem, können wir so sagen, auch zeigt. Dass wir hier auf der Erde leben können, ja, dass er uns jeden Tag die Sonne aufgehen lässt. Und so können wir viele, viele Dinge eigentlich anführen, dass sie so grundsätzlich, ja, eine Eigenschaft Gottes, die Güte, die sehr wohlwollend uns Menschen gegenüber sich auch zeigt. Und jetzt der Unterschied zur Gnade Gottes, da brauchen wir, glaube ich, nur ein Wort hinzufügen. Gnade hat etwas mit unverdient zu tun. Es ist auch ein Wohlwollen Gottes uns gegenüber. Ja? Das ist auch eine unverdiente Gunst oder Liebe, können wir sagen, die Gott uns Menschen erweist. Aber hier haben wir so diese Facette. Es ist völlig unverdient. Ja? Wir haben von uns nichts hinzugefügt, dass wir irgendwie pochen könnten oder sagen, dass wir es einfordern. Überhaupt auch nicht. Und vielmehr, wenn wir auch über die Gnade sprechen, so kommt ja dieser Gedanke in dem Neuen Testament auch sehr deutlich zum Tragen, dass die Gnade wird uns nur durch Jesus Christus zuteil, wenn wir ihn im Glauben auch fassen. Und nicht, dass wir es irgendwie uns verdienen, sprich, dass wir gute Werke auch tun. Nun, Gottes Barmherzigkeit, das ist mehr so diese Seite Gottes, wo das Mitgefühl und das Mitleid Gottes mit uns Menschen verbunden auch ist. Und das können wir, meine Lieben, auf die verschiedenen Seiten auch unseres menschlichen Daseins auch anwenden. Gott ist barmherzig, wenn er sieht, dass wir zum Beispiel krank sind. Ja? Er ist barmherzig und er hat Mitgefühl mit uns. Wenn wir in irgendwelche Situationen hineinkommen, wo es nicht zum Besten um uns bestellt sind, vielleicht sind wir in Kämpfen, oder es ist ein Erdbeben wie in Marokko zum Beispiel, ja? Naturgewalten oder sonst wie. Es ist ja keine Strafe Gottes in dem Sinne. Ja? Aber da schaut Gott wirklich mit Barmherzigkeit auf uns Menschen auch herab. Aber ich denke, dass die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich besonders in Gottes Bereitschaft, den Menschen die Sünden zu vergeben. Das ist so eine ganz besondere Facette sozusagen. Ja? Wir, die wir sozusagen durch die Sünde den Umgang mit Gott unterbrochen haben, wir, die wir fern von Gott gewandelt haben, und Gott geht in seiner Liebe uns immer noch nach. Ja? Und er ruft und er arbeitet, er klopft an unsere Herzenstür. Und wisst ihr, Barmherzigkeit können wir auch so sagen, das ist die Bereitschaft Gottes, uns Menschen eine zweite Chance zu geben. Vielleicht so auf den Punkt gebracht, ja? Also, barmherzig kann man ja nur dem sein, jetzt in Bezug natürlich auf die Gotteskindschaft, der ferne von Gott ja ist. Gott ist barmherzig auch seinen Kindern natürlich gegenüber, ja, die ihm dienen, aber in irgendwelche Situationen reinkommen, das ist selbstverständlich. Aber auf die Sünde, auf die Gottesferne bezogen, das bezieht sich ja auf die Sünder, ja, die ferne von Gott sind und die von Gott nichts wissen wollen und Gott von seiner Seite aber trotzdem bereit ist, jedem Menschen, der das anerkennt, der es bekennt, Barmherzigkeit oder Erbarmen auch zu erweisen. Und ich möchte jetzt einige Verse uns einfach mitgeben, dass wir diese Eigenschaft Gottes jetzt aus der Bibel auch herausarbeiten. Wir wollen 5. Mose 4, Vers 31 lesen. 5. Mose 4, Vers 31. Da heißt es so: Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Dann kennen wir diese Geschichte, die wir jetzt vor anderthalb Wochen auch betrachtet haben, wo König David in die Sünde gefallen ist, auch mit Bathseba, und wie der Prophet Gad ja zu ihm auch kommt. Und dann diese Aussprache des Königs David, wo er ja wählen kann, ja, welche Strafe jetzt auch da kommen soll. Und David sprach zu Gad: Mir ist sehr Angst. Doch lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, aber in die Hand der Menschen will ich nicht fallen. Auch hier wiederum erwähnt König David, ja, dass die Barmherzigkeit Gottes, sie ist groß. Jeremia schreibt in seinen Klageliedern in dem 3. Kapitel, Vers 22, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Ein wunderbarer Vers, ja? Es sind Gnadenbeweise des Herrn, also völlig unverdient, ja, können wir so sagen, dass Gott auch da eingegriffen hat, so wie Jeremia sagt, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Und dann sagt er hier, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Barmherzigkeit hat auch etwas mit Gottes großer Geduld auch zu tun. Ja, das hängt auch ganz, ganz eng zusammen. Wir können auch so sagen, dass die Barmherzigkeit Gottes so lange währen wird, solange es heute heißt, ja, solange es Gnadenzeit gibt, solange wird auch die Barmherzigkeit Gottes auch wehen, allgemein für die Menschen, ja. In Lukas 1, Vers 50 heißt es so: Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Mir ist so aufgefallen, und ich möchte diesen Gedanken nur kurz eigentlich weitergeben, dass hier eine gewisse Voraussetzung uns jetzt genannt wird, ja? Diejenigen, die Gott fürchten, die können auch mit der Barmherzigkeit Gottes auch rechnen. Und der Psalmist sagt in dem 103. Psalm, den 13. Vers, in ähnlichen Gedanken: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Das wollen wir einfach mal so mitnehmen, ja, dass die Gottesfurcht wiederum, ja, ganz eng auch hier wiederum mit der Barmherzigkeit Gottes verbunden auch ist. Das heißt, wir können auch so sagen, wenn Menschen allgemein in Not kommen, ja, und dann aber zu Gott flehen und ihn um Hilfe, ja, um Barmherzigkeit auch bitten, wenn sie sozusagen sich vor ihm fürchten, in dieser Ehrfurcht vor ihm auch kommen, dann wird hier auch gesagt, dass Gott sich erbarmen wird, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt. Da gibt es natürlich bei jedem von uns, die wir Eltern sind, so einige Bilder, ja, vor unserem Gedächtnis. Also wenn ein Kind ja, eine Bitte vorbringt und wisst ihr, das Ganze merkt man doch an dem Gesichtsausdruck, an den Augen des Kindes, ja, wenn es dem Kind so ernst ist um etwas, wenn es wirklich fleht, wenn es bittet, so ich glaube, da schmilzt das Herz der Mutter, des Vaters auch. Und es ist, glaube ich, etwas ganz, ganz anderes, wenn ein Kind fordernd kommt, ja, sagt so, ich will's oder sonst wie, ja. Da sind wir durchaus als Eltern schon sehr konsequent, ja, und sagen, wenn du so kommst, dann können wir hier nichts ändern auch. Aber wisst ihr, dieses wirklich so zu Gott kommen, dass wir in dieser Ehrfurcht vor ihm kommen, ja, und wirklich mit Bitten, mit Flehen, dann verheißt auch Gott sein Erbarmen. Wisst ihr, wenn wir so die Bibel betrachten, dann geht die Barmherzigkeit Gottes wie ein roter Faden durch die ganze Bibel auch durch. Und ich möchte jetzt so gerne einen längeren Abschnitt mit uns lesen, der die Geschichte des Volkes Israel so einfach zusammenfasst, ja, über einige Jahrhunderte, wie sich alles abgespielt auch hat. Und wir wollen einfach aufmerksam, entweder selber mitlesen oder einfach zuhören. Und lasst uns wirklich aufmerken, wie Menschen handeln und wie Gott gegenüber den Menschen oder dem Volk Israel und Juda doch handelt. Wir wollen aufschlagen Nehemia 9 und hier ab dem 5. Vers lesen. Nehemia 5. Nehemia 9, Entschuldigung, von Vers 5. Hier ist das Volk zusammengekommen, sie haben Buße getan für das. Ja, Gott hat sie ja nach Babylon auch verschleppt und sie sind jetzt zurückgekommen. Und jetzt sind sie hier ja eben zusammengekommen. Und da lesen wir, dass die Leviten aufgestanden sind, uns werden hier einige Namen aufgeführt. Und sie haben laut geschrien zu dem Herrn, ihrem Gott. Und sie sagten, auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über allen Preis und Ruhm erhaben ist. Herr, du bist es allein. Du hast den Himmel und aller Himmel Himmel gemacht, mit all ihrem Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Du bist der Herr, Gott, der du Abraham erwählt und ihn von Ur in Chaldäa weggeführt und Abraham genannt hast. Und sein Herz treu vor dir gefunden und einen Bund mit ihm geschlossen hast, seinem Nachkommen das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Jebusiter und Girgashiter zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört und Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Knechten und allem seinem Volk seines Landes. Denn du erkanntest, dass sie hochmütig gegen sie waren und hast sie einen Namen gemacht, wie er jetzt ist. und hast das Meer vor ihnen zerteilt, so dass sie mitten im Meer trocken hindurchgingen und ihre Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in mächtige Wasser. Und sie geführt bei Tag in eine Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen auf dem Weg zu leuchten, denn sie zogen. Und bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast mit ihnen vom Himmel geredet und ein wahrhaftiges Recht und ein rechtes Gesetz und gute Gebote und Sitten gegeben und ihnen deinen heiligen Sabbat kundgetan und ihn durch deinen Knecht Mose Gebote, Sitten und Gesetze geboten und hast ihnen Brot vom Himmel gegeben, als sie Hunger hatten und Wasser aus dem Felsen, als sie Durst hatten und ihnen gesagt, wie sie sollen hineingehen und das Land einnehmen, über dem du deine Hand zum Schwur hobst, um es ihnen zu geben. Und jetzt kommt das erste Wort, aber. Jetzt wollen wir weiterlesen. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht gehorchten und sich weigerten zu hören und auch nicht an deine Wunder dachten, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und gaben sich ein Oberhaupt, indem sie sich in ihrer Ungeduld zu ihrer Knechtschaft zurückwandten. Aber du, mein Gott, vergabst, warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerungen verübten, dennoch verließest du sie nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit. Und die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen auf dem Weg zu leuchten, den sie zogen. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und dein Manna versagtest du ihrem Mund nicht und gabst ihnen Wasser, als sie Durst hatten. 40 Jahre lang versorgtest du sie in der Wüste, so dass ihnen nichts mangelte, ihre Kleider veralterten nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreich und Völker und teiltest sie hierin und dahin, so dass sie das Land Sihons einnahmen, des Königs von Heschbon, und das Land Ochs, des Königs von Baschan. Und du mehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, das du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie einziehen und es einnehmen sollten. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein, und du demütigtest die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, vor ihnen und gab sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Land, damit sie mit ihnen täten nach ihrem Willen. Und sie gewannen feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser ein, voll von allerlei Gütern, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und Bäume, von denen man isst in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonnen durch deine große Güte. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir, warfen dein Gesetz hinter sich zurück und ermordeten deine Propheten, die ihnen bezeugten, dass sie zu dir umkehren sollten, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du so in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel. Und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. So überließest du sie in die Hand ihrer Feinde, damit sie über sie herrschten. So schrien sie dann wieder zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel und errettetest sie vielmals nach deiner großen Barmherzigkeit. und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz umkehren sollten. Aber sie waren hochmütig und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten, durch die ein Mensch lebt, wenn er sie tut, und kehrten dir den Rücken zu, wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Du warst viele Jahre geduldig mit ihnen und ließest ihnen bezeugen durch deinen Geist in deinen Propheten, aber sie verschlossen ihre Ohren. Darum hast du sie in die Hand der Völker in den Ländern gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie weder ausgerottet noch sie verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Ich weiß nicht, wie es uns geht, ja, wenn wir so aufmerksam das Ganze gelesen, mitverfolgt haben. Wie würde es uns gehen, wenn wir persönlich anstelle Gottes wären? Ja. Gott hat von seiner Seite nur das Beste getan, ja, all die Voraussetzungen getroffen, ja, damit er hat das Volk auserwählt, als sein Volk Israel genannt, hat sich bezeugt durch Wunder, durch Zeichen, war stets auf das Beste auch bedacht. Und wir merken immer wieder, sobald es etwas besser ging, ist das Volk hochmütig geworden, halsstarrig und hat sich wieder von Gott abgewandt. Und es kommt immer wieder so sehr deutlich doch hervor, dass die Barmherzigkeit Gottes aber nicht aufgehört hat. Er musste sie zwar, damit er sie wieder zurechtbringt, in dem Sinne züchtigen, ja, dass er sie unter ihre Feinde auch wieder gab. Aber wenn das Volk wiederum sich gedemütigt hat, wenn sie Gott wirklich um Erbarmen gebeten haben, dann hat er sich wieder erbarmen lassen und war barmherzig. Meine Lieben, um das vielleicht nochmal, vielleicht deutlicher rüberzubringen, das sagt der Prophet Jeremia und er tut es mit einem besonderen Beispiel auch erklären. Und er sagt so von dem Volk Israel, Jeremia 3, Verse 6 bis 14, wollen wir lesen. Jeremia 3 von Vers 6. Und der Herr sagte zu mir zur Zeit des Königs Josia: Hast du auch gesehen, was Israel die Abtrünnige tat? Sie ging hin auf alle hohen Berge und unter alle grünen Bäume und trieb dort Hurerei. Und ich sagte, als sie das alles getan hatte, kehre zu mir zurück. Aber sie kehrte nicht zurück. Und obwohl ihre Schwester Juda, die Verstockte, gesehen hat, wie ich den Ehebruch der Abtrünnigen Israel bestraft und sie verlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben habe, dennoch fürchtet sich ihre Schwester, die verstockte Juda, nicht, sondern geht hin und treibt auch Hurerei. Und von dem Geschrei ihrer Hurerei ist das Land verunreinigt, denn sie treibt Ehebruch mit Stein und Holz. In diesem allem bekehrt sich die verstockte Juda, ihre Schwester, nicht zu mir von ganzem Herzen, sondern heuchelt nur, sagt der Herr. Und der Herr sagte zu mir, das abtrünnige Israel hat sich gerechter erwiesen als das treulose Juda. Geh hin und rufe diese Worte in Richtung Norden. Kehre wieder, du abtrünnige Israel, sagt der Herr, so will ich mein Gesicht nicht gegen euch verstellen. Denn ich bin barmherzig, sagt der Herr, und will nicht ewig zürnen. Erkenne nur deine Schuld, dass du gegen den Herrn, deinen Gott, gesündigt hast und bist hin und her gelaufen zu den fremden Göttern unter allen grünen Bäumen. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, sagt der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, sagt der Herr, denn ich bin Herr über euch und will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einer Sippe, und will euch nach Zion bringen. Es ist ja ein bekanntes Bild, aber es tut vielleicht nochmal hier besonders die Gefühle Gottes auch betonen, ja? Dass er sich als den Ehemann sieht und das Volk Israel und Jude, das sind sozusagen die Braut oder die Frau. Ja? Und jetzt wird sozusagen seine Frau, sie begeht Ehebruch. Und meine Lieben, wenn wir es aus dieser Sicht nochmal sehen, ja, und einfach so hineindenken, was es bedeutet für den Mann, oder wir können das hier auf die Frau umgekehrt auch anwenden, wenn der andere Partner Ehebruch begeht, ja, treulos wird, weggeht, was das in uns auslöst, weil es war doch eine ganz, ganz innige Verbindung. Und wenn wir das aus der Geschichte des Volkes Israel betrachten, dass sie es so oft gemacht haben, immer wieder, ja, haben sie Gott gereizt. Und immer wieder hat Gott in seiner Barmherzigkeit das Volk auch angenommen. Meine Lieben, als mir das so wirklich bewusst geworden ist, ja, wie groß tatsächlich Gottes Barmherzigkeit geht, so ist das eine Dimension, die ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig menschlich irgendwie erklären oder auch vorstellen kann. Und meine Lieben, wenn wir an die Barmherzigkeit wirklich denken, die Gott in seinem Heilsplan niedergeschrieben hat, so hat sie sich ja in Jesus Christus erfüllt. Wir lesen zum Beispiel, als es von Johannes dem Täufer gesagt wird, Lukas 1, ab Vers 76, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Und zwar, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung der Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen. Also hier ist der Höhepunkt in Christus, dass nun jeder, der wirklich zu Gott kommt, wirklich einerseits Erkenntnis seiner Sünden bekommt, Erkenntnis des Heils bekommt, dass er genau den Weg des Heils auch erklärt bekommt und dass er dann, wenn er diesen Weg geht, auch Vergebung der Sünden zuteil wird. Und warum das alles? Weil Gott uns Menschen helfen möchte, ja? Aufgrund seiner, und das ist so interessant, herzlichen Barmherzigkeit. Es ist irgendwie doppelt betont, oder? Barmherzigkeit hat etwas mit Erbarmen und Herz zu tun, ja? Und hier wird es so gesagt, herzliche Barmherzigkeit. Nun, meine Lieben, wie könnte es doch so sagen? Es ist völlig egal, wie groß unsere Schuld ist. Ob sie klein ist, ob sie groß ist. Wenn wir nur zu Gott zurückkommen, ja, und ihn um Vergebung bitten, dann ist er wirklich bereit, jede Schuld zu vergeben und uns Barmherzigkeit zu erweisen. Wir lesen es zum Beispiel von Apostel Paulus. Ich werde nachher noch kurz einige Verse lesen, wie er das Erbarmen Gottes so hoch ansieht und hochpreist auch an sich. Aber meine Lieben, ich möchte diesen Gedanken nochmal vielleicht so auf den Punkt bringen und es in der Verbindung auch mit der Ansprache vom Sonntag auch erwähnen. Meine Lieben, wenn, ich sag mal auch, Sünde von Bruder zu Bruder oder von Schwester zu Schwester auch ist, Wenn das in Ordnung gebracht wird, dann ist Gott gerne bereit zu vergeben. Gerne bereit zu vergeben. Aber hier haben wir so einen sehr interessanten Punkt, dass eigentlich derjenige, der gar nicht den anderen verletzt hat, sondern der Verletzte, er muss ja auch dem anderen jetzt vergeben, oder? Wenn er so behandelt wurde. Weil wenn er nicht vergibt, dann wird ihm auch nicht vergeben werden. Und das ist so ein Gedanke, wo ich ja vor längerer Zeit auch schon mit jemandem gesprochen habe. Und die Person hat sehr, sehr offen gesagt, es ist etwas vorgefallen zwischen zwei Leuten und ich kann dieser Person nicht vergeben, sagte. Man kann nicht vergeben, ja. Und schlussendlich müssen wir so sagen, wenn wir in diesem Zustand ja bleiben, dann kann Gottes Barmherzigkeit auch nichts ausrichten. Sie kann nichts ausrichten. Aber der andere, meine Lieben, der uns verletzt hat, der dann aber bei Menschen sich entschuldigt und vor Gott das in Ordnung bringt, dem verheißt Gott wiederum Barmherzigkeit. Könnt ihr diesen Zusammenhang verstehen? Ja? Man ist am Anfang gar nicht aktiv ja dabei, man fühlt sich ja selber als Opfer. Aber man kann nicht vergeben und weil man kein vergebendes Herz hat, darum kann Gott einen auch sich über uns nicht erbarmen. Aber ich möchte mit den Versen aus 1. Timotheus 1, 12 bis 17 auch schließen, wo Apostel Paulus die Barmherzigkeit Gottes auch preist. Und er sagt so, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor, und jetzt lasst uns einfach mal das bewusst auch nochmal hören und lesen, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Weil ich es unwissend im Unglauben getan habe, und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Und jetzt kommt dieser Lobgesang, dem 17. Vers, des Paulus, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. So hat Paulus sich selber gesehen, der noch so ja, große Sünde auf sich geladen hat. Der das Blut des Stephanus auf sich geladen hat. Ja? Und trotzdem hat Gott ihm vergeben. Und meine Lieben, da ist jetzt nicht die Zeit dafür, aber wenn wir die Barmherzigkeit Gottes sehen, dann können wir doch das auf uns übertragen, wie wir auch miteinander umgehen. Ja? Ob wir barmherzig mit Erbarmen dem anderen gegenüber begegnen oder wie wir da miteinander auch begegnen, ja, und umgehen. Gott möge uns hier Gnade schenken, dass wir von Gott lernen, wie er ist. Seine große Barmherzigkeit hat kein Ende. Gott sei Lob und Dank dafür. Amen.